Mitgekriegt, dass gerade Handball-Frauen-WM ist. And we have some African countries out there kicking ass. Angola, Kamerun, Senegal, Kongo, ich glaube noch ein Land.
Ich werde gar nicht so tun, ich habe es überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Nice, aber wieso nicht?
It's just, weißt du, heute ist es Handball, morgen ist es die ganze Welt. What are you gonna do?
Aber weißt du, was mich in den letzten Wochen alles so an Informationen und Neuigkeiten überschwemmt hat? Ich wusste gar nicht, über was reden wir heute in der Podcast-Folge. Jeden Tag passiert irgendetwas Neues, geht irgendetwas Neues viral. Also ich weiß nicht, was gerade los ist, von Young Thug zu Diddy Cassie zu irgendwelchen viralen Videos auf sozialen Medien. Popkulturtechnisch ist gerade... Was sagt man so auf Deutsch gerne?
Die Kacke. Ja, Mann, das ist im Moment echt richtig wild.
Was ist dir so besonders ins Auge gestoßen?
Boah, eine ganz große Sache natürlich Diddy und Cassie, worüber wir nachher auch nochmal sprechen werden. Ansonsten, ich habe gesehen, dass es so ein AI-CEO gibt. Das fand ich auch irgendwie crazy. Und ich muss aber generell sagen, zu dem, was du vorhin gesagt hast, ich finde es gerade sehr schwierig, bei allen Dingen, die man spannend findet, irgendwie up-to-date zu bleiben. Man ist so ein bisschen, ich fühle mich so ein bisschen überflutet von allem. Also meine Sinne sind so ein bisschen, fühlen sich clogged an. So, ich muss irgendwo drücken, um so ein bisschen Platz zu machen, dass ich Sachen wieder aufsaugen kann. Aber ich glaube, das liegt auch ein bisschen an diesen ganzen Pre-Christmas-Vibes. The December is Decembering.
Ich würde auch sagen, bei mir sind es auch Winterdepressionen, ich bin dir ganz ehrlich. Also Vitamin D-Mangel. Immer mehr Videos sehe ich von Leuten auf TikTok oder Instagram, die so erklären, besonders Frauen, wie schlimm es ist, mit ihren Freunden zusammen zu sein. Oder die das Verhalten so entschuldigen. Ich glaube, das nennt man, was ist der Begriff? Weaponized,
check.
Ich habe den zweiten Begriff vergessen, aber Unfähigkeit.
Oh, ich würde ja gerne einkaufen gehen, aber du weißt, ich kann nicht so gut einkaufen gehen wie du. Ich finde das nicht.
Genau. Und letztens gab es ein Video, wo eine Frau mit ihrem, ich weiß nicht, Frau oder Ehefrau, auf der Toilette war und das Klopapier war leer. Und sie hat ihrem Mann darum gebeten, ihr Klopapier zu bringen. Und er hat sich einfach strikt geweigert. Und das ist in den ganzen Streit ausgebrochen. So wie Sachen, wir hätten es doch wissen müssen und solche Sachen. Und das war zum Beispiel, im Internet sagt man da gerne, you hate her. So im Sinne von, du hasst sie einfach. Und oftmals sehe ich das dann auch so bei dann Frauen in diesen Beziehungen, wie sie dennoch das Verhalten des Mannes irgendwie entschuldigen. Und natürlich hat man nicht alle Details, es gibt ja auch abusive wie sagt man das, Beziehungen, wo man das nicht wirklich hintergehen kann. Aber manchmal denke ich mir so, wie kannst du das verteidigen? So, das ist eine Katastrophe. Mhm. Aber dann denke ich auch wieder, ich war ja auch in Situationen, wo ich vielleicht was falsch gemacht habe oder wo ich nur das gesehen hatte, was ich kannte in einer Beziehung. Also woher soll ich dann wissen, dass es etwas Besseres gibt oder was die Norm ist? Wenn das, was ich jeden Tag sehe, für mich normal ist, dann denke ich, vielleicht alle Frauen sind so. Aber... ja, da sehe ich immer mehr, wie Leute da ihre Beziehungsstandards anpassen oder auch hinterfragen oder sich auch in welchen verlieren.
Aber so in die Richtung, dass sie ihre Standards quasi höher setzen oder dass man, wie du schon gesagt hast, sich drin verliert und irgendwie...
Beides. Einerseits sind die Extreme so, men don't deserve anything, so Männer verdienen gar nichts oder Frauen verdienen gar nichts, ein bisschen dann dieses Red Pill, Blue Pill Movement und auf der anderen Seite God forbids, so Gott soll mich davor bewahren, wird darauf gesagt, dass ich in so einer Situation lande und deswegen achte ich besonders darauf, dass ich diese Red Flags nicht in der Beziehung habe, wenn ein man geizig sein sollte oder emotional nicht verfügbar sein sollte oder eine Frau einen Hang dazu hat, sehr argumentativ zu sein und nicht im Sinne von eine Meinung zu haben, sondern einen auf Streit auszugehen oder hypothetische Situationen hervorzurufen und dann darauf basierend einen Streit anzufangen, solche Sachen. Also so was habe ich von Bernd gesehen, da dachte ich mir, ich kann mich mit so viel von diesem Content überhaupt nicht identifizieren. So früher vielleicht, aber jetzt gar nicht. Das ist so, ich kriege Kopfschmerzen, wenn ich das sehe, weil das ist so abwegig für mich. Das ist so gar nicht meine Lebensrealität.
Es gibt so eine Serie.
Es ist Blue Therapy.
It's Blue Therapy. I cannot. Wow. Ich gucke Blue Therapy und ich denke mir, Gott forbid. Wirklich, it's wow. It's eye-opening.
Das ist, weißt du, wie ich das angucke? Ich glaube, vielleicht wie du, wie so eine Case Study. Ich schaue an und sag so, weil du so von oben aus dieser Vogelperspektive angucken kannst, ohne emotional involviert zu sein. Und dann frage ich mich, gibt es etwas, was ich auch mache, vielleicht zu einem anderen Maß? Oder wie kann ich vorbeugen, dass ich überhaupt erst gar nicht in die Situation komme? Und natürlich weiß ich, das ist ja Reality-TV und da sind auch Skripte dahinter, aber muss schon sagen, dass sie doch auch Diskurse, Debatten in Beziehungen auffassen, die auch so stattfinden und gefühlt jede Woche auf Twitter, ex-ehemals Twitter, debattiert werden oder auf Instagram oder auf TikTok. So, ja. Es ist Lernmaterial für mich, wirklich. Lernmaterial.
Voll. Es gibt auch Sachen, die habe ich gesehen und da dachte ich mir so, wow, this is me 2020. This is me 2018.
Verstehst du? Und denkst einfach nur so, oh mein Gott.
Ich habe eine Frage. Humble, thug, young, human, gang.
Truly humble under God.
Danke.
Pushing P, Positivity.
Was geht ab mit diesen ganzen Memes, die man da sieht?
Ich muss ehrlich sagen, ich bin kein Experte, was den Fall angeht. Ich habe hier und da Bits and Pieces mitbekommen. Also er wurde ja angeklagt, beziehungsweise ein RICO-Case mit der YSL-Gang. Es ging ja mit Gunner, das ging um Waffenbesitz, Drogen etc. Also quasi Gang-Aktivitäten. Und dass er da involviert sei und wird vorgeworfen, dass er da einer der Anführer von der YSL-Gang ist, so in Atlanta. Was jetzt aber eher viral gegangen ist, ist sein Anwalt, der so gut wie alles, was Young Thug je gesagt hat in Songs oder Lyrics, umdeutet. Weil die Anwaltschaft gerade seine Lyrics nutzt, um von dort auf seine kriminellen Aktivitäten zu schließen. Wenn er in einem Song sagt, cut the head off, bust his head off und so. Dann schauen sie, okay, wo kann man das zu einem Fall bringen? Und es ist nicht immer logisch. Und da versucht er halt wirklich, das rhetorisch umzudeuten. Deswegen, dark. Er ist halt einfach clever. Und deswegen, Leute haben dann gesagt, es gibt zwei Optionen. Entweder die Staatsanwaltschaft ist so ignorant und die kaufen das alles ab. Oder die denken sich einfach, oh, der werte Herr, der
taking a piss.
Was er da redet, genau, hat weder Hand und Fuß, deswegen wird Young Thug auf jeden Fall ins Gefängnis kommen. Die haben das auch mit Saul von Breaking Bad, dem Anwalt, Better Call Saul verglichen und meinten so, wow, dieses Duo war Young Thug und sein Anwalt haben das eine Meme, wo sie so, sich die Hand gereicht haben, so dieses einmal so unten, ich habe mich kaputt gelacht. Weil es erinnert mich so, wenn Nahor Interviews gibt und dann kommen Rapper und geben ihm dann die Kette, ihre Chain, ihre Gold, Cuban Links etc., so aus Respekt. Und der Anwalt, du hast so gemerkt, so, er wird sehr, sehr gut bezahlt und sie verstehen sich. Ich meine, Spotify steht schon länger in der Kritik, Artists nicht fair zu bezahlen und da Streaming-Ausbeutung zu betreiben. Das habe ich gerade neu geschöpft, ich fand, das hat gepasst. Dass du einfach bei anderen Plattformen wie bei Tidal, aber auch Apple Music deutlich besser bezahlt wirst. Ist ein aktuelles Beispiel ist in Uruguay. Ich glaube, Uruguay wollte Kunstschaffende oder Kreative da besser schützen und wollte gegen diese neue Auflage von Spotify vorgehen. Und Spotify hat sich dann einfach entschieden, Spotify aus Uruguay abzuziehen. Ich finde auch, wir sollten die Frage stellen, wenn wir schon bei sowas wie Boykotten und so sind, warum wir so ein Problem haben, Spotify zu boykotten oder andere Firmen, wenn uns die Werte stören, weißt du? Und ich bin auch guilty, also ich benutze ja auch Spotify für unseren Podcast hier und gleichzeitig auch Apple Podcast, weil ich da im Familienabo drin bin. Damit müssen halt manche arbeiten, aber auch in so einem Komfort manchmal. Die Argumentation war früher, boah, Tidal, da habe ich gar nicht so viel. Ich glaube, die haben ihre Mediathek auch erweitert. Und Apple hat eh eine bessere Soundqualität mit Lossless, wenn wir ganz ehrlich sind. Aber die Bedienung von Spotify ist einfacher. Aber ist das wirklich ein Argument, wenn man sagt, man hat ein Problem damit, wie Artists bezahlt werden, dann weiter bei Spotify zu bleiben? Ich glaube eher, das ist oftmals eine Komfortfrage.
Wenn du seit Jahren bei Spotify bist oder bei einem Anbieter bist, dann hast du über die Zeit auch deine eigene Bibliothek quasi aufgebaut und die kannst du halt nicht von Anbieter zu Anbieter nehmen. Also ich kann jetzt nicht meine ganzen Spotify gespeicherten Songs rübernehmen zu Apple.
Das sollten sie machen. Bei Spotify ist früher...
Vielleicht geht das ja doch und ich weiß nichts davon.
Vielleicht kann es sein. Du kennst ja Anchor. Anchor wurde ja von Spotify aufgekauft, wo wir einen Podcast auch hochladen. Und was man bei Podcasts auch machen kann, man kann den RSS-Feed mitnehmen. Und so kannst du deinen kompletten Podcast mit allen Folgen woanders wieder hochladen. Wenn die das machen würden, glaub mir, dann wäre ich nicht mehr wirklich auf Spotify, wenn sie nicht ihre Artist-Sachen anpassen wollen. Weil dann kannst du auch die kostenlose Version nehmen. Dann ist halt die Werbung da. Es ist halt natürlich ungeschickt bei einer Party, wenn auf einmal Karglas repariert, Karglas tauscht aus, kommt.
Ich wollte gerade sagen, bei irgendwem auf der, boah, ich weiß gar nicht, kann auch sein, kennst du das? Manchmal, du siehst Dinge auf TikTok, aber du weißt nicht mehr, ob du das wirklich auf TikTok gesehen hast oder ob dir das selber passiert ist. Ich glaube, ich meine, ich bin mir sicher, das auf TikTok gesehen zu haben und nicht selbst erlebt zu haben. Somebody's Wedding, they use Spotify, dieses Normale mit Werbung for your wedding. Du machst Playlist an on your wedding und da kommt Karglas-Werbung. Bitte, Leute, be serious.
Oh mein Gott. Das Größte, was passiert ist und was mich geschockt hat, nicht, dass es angeklagt wurde, was haben wir Cassie und Diddy, sondern dass der Fall so viel Erfolg erlebt hat. Weil ich denke, als Diddy, wenn ich an Diggy denke, denke ich an eine Legende im Hip-Hop-Business und dadurch eine gewisse Unantastbarkeit, also einen riesigen Einfluss auf Personen. Ich denke an jemanden, der ein Milliardär ist und dadurch auch die Ressourcen hat, dir dein Leben zur Hölle zu machen,
ja,
wenn
absolut.
Du ihn anklagst. Und jetzt ist es so, dass Cassie ihn in einem Zivilprozess angeklagt hat. Wie hast du vom Fall erfahren?
Ich habe es während ich das gesehen habe, hast du mir schon parallel die Anklageschrift geschickt. So, das war a matter of seconds. So, Fall gesehen, Karel schon. Diding! Dann schon so, wow, this guy, does he even sleep? Is he even... Eieiei.
Ey, 35 Seiten mit Trigger Warning.
Verschiedenen Leuten, die eine Analyse darüber gemacht haben, gesehen, dass sie noch nie erlebt haben, dass in einer Anklageschrift vorher ein Trigger Warning platziert wird. Und das fand ich irgendwie schon sehr bezeichnend. Also vielleicht erstmal einmal zur Einordnung.
Now, Diddy, I introduced you as Sean Diddy Combs, but you've changed your name to Love. So where does that fit into the name?
I think that out here in London, you could understand, like, you know, David Bowie. I was always a fan of his, and he was able to give you different artistic personas.
Yeah.
But for me, this is actually my real life is my art, and so there's been different eras. So there's been the Puff Daddy era, the P. Diddy era. Then I dropped the P, then it was the Diddy era.
Yeah.
And now, this is the ultimate goal. I have become Love.
Okay, but do I call you Love? No.
See, this is where it gets confusing.
P. P. Diddy, bürgerlich, Sean Combs, just in case, ne, falls man ihn nicht kennen sollte, was auch vollkommen fein ist und hier wird keiner geschämt, ist Rapper, Produzent, Geschäftsführer in der Musikindustrie und ist in den 90ern bekannt geworden, gemeinsam mit Park, mit Biggie und diese ganze Fraktion. Und er hat quasi sein Label Bad Boy Records gegründet. Und letztes Jahr, also 2020, auch für seine ganzen Errungenschaften in der Musikindustrie, im Hip-Hop, ein BET Lifetime Achievement Award bekommen. Und auf der anderen Seite haben wir Cassie, Cassandra Ventura. Und sie ist die Klägerin. Und Cassie ist Entertainerin, kann man so sagen. Also sie ist auch in der Musikbranche tätig. Ja, Cassie hat ein Studioalbum released damals und ansonsten super viele Singles, irgendwie mit Artists hier und da kooperiert und war auf deren Tracks drauf und so weiter. Aber seitdem kam halt kein eigenes nochmal irgendwie ein Projekt so, außer irgendwie ein kleiner hier Mixtape oder EP oder sowas.
Wie alt war sie?
Sie war super jung. Sie war 19 und er 37.
Also sie war sehr, sehr jung, P. Diddy war deutlich älter. Einfach nur, um die Machtdynamik dann nochmal zu unterstreichen.
Wir haben eine krasse Machtdynamik, wir haben eine krasse irgendwie asymmetrische Beziehung, sprich asymmetrische Beziehungen sind zum Beispiel Eltern-Kind-Beziehungen, Lehrer-Schüler-Beziehungen, so, ne? Und das haben wir bei ihr mit Diddy auch. Und dann kommen aber noch dazu sein Status, sein Geld, seine Macht innerhalb der Industry, nicht mal irgendwie ihr gegenüber oder körperliche Überlegenheit oder sowas, sondern die Macht innerhalb der Industrie, die du hast, dadurch, dass du etwas so Großes, so Imposantes und Wegweisendes gegründet hast, das quasi deine Legacy ist, wenn du so möchtest. Und wir haben natürlich den Altersunterschied von fast 20 Jahren. Und was ist die Anklage überhaupt? Jetzt an dieser Stelle kommt auf jeden Fall ein Trigger-Warning. Teil der Anklage ist mehrfache Vergewaltigung. Er soll Cassie geschlagen haben, unter anderem mit der Faust. Er soll sie getreten haben. Er soll Kid Cudis Wagen in die Luft gejagt haben, weil er Cassie gedatet hat. In der Zeit, in der Diddy und Cassie getrennt voneinander waren, kurz. Er soll sie zu Sex mit Sexworkern gezwungen haben, während er dazu masturbiert hat und das Ganze gefilmt hat. Dann soll er sie dazu gezwungen haben, seine Waffe in der Tasche zu tragen, um Macht zu demonstrieren. Und gleichzeitig soll er sie mehrfach dazu genötigt haben, ne, irgendwie Drogen zu nehmen und soll die generell in diesen ganzen Drogen-, Alkohol-, verschreibungspflichtige Betäubungsmittel-Szene reingebracht haben, um auch seine eigene Sucht zu befriedigen. Das sind erstmal die Vorwürfe, beziehungsweise das ist das, was in der Anklage steht.
Die Liste ist lang, die Liste ist lang. Was mit dem, was den Wagen anbetrifft, mit Kid Cudi, der Wagen ist explodiert und Kid Cudi soll nach seinem Management-Team durch Engel bestätigt haben, dass sein Wagen in die Luft gejagt wurde. Also, es wird gesagt, dass es Diddy, war. Und auch aus der Industrie, aus von verschiedenen Leuten, unter anderem 50 Cent besonders, zu dem kommen wir auch noch, hat immer wieder über die Jahre versucht, darauf hinzuweisen, wie P. Diddy sich verhält und meinte schon immer, dass er nicht leiden kann durch das komische Verhalten, also so bezeichnet 50 Cent ist, dass P. Diddy an den Tag gelegt hat, dass er ihn so zum Choppen ausführen wollte.
I get uncomfortable, like he said something to me one time, a long time ago, at Chris Lighty's wedding, he told me he'd take me shopping. I looked at him like, what you just say? Let me move, man, before I do something. You gonna make me mess up the wedding.
I asked 50 about that, and he said you did the same thing to him. You asked him to take him shopping.
Yeah, I thought he needed some clothes. What? I'm a nice guy.
Why are you with 50?
Hey, yo.
Man muss auch sagen, dass der Hip-Hop auch ein Genre ist mit sehr viel toxischer Maskulinität. Deswegen ein Mann führt einen anderen Mann zum Shoppen aus. Es wird nicht gerade als positiv gesehen.
Let me get out. No, dude, take me. That's what a guy says to a girl.
Und was ich aber so bezeichnend fand, als Cassie Diddy angeklagt hat, und sie hat nicht nur Diddy angeklagt, sondern sie hat ihn auch in der Kapazität eines Unternehmers angeklagt, seine Firmen, sie als Angestellte, aber dazu gleich noch im Detail, ist, dass Leute direkt darauf reagiert haben und ihr unterworfen haben, warum die erst jetzt kommen würde, warum sie nur Geld wollen würde, etc. Und da ist schon der grundlegende Missverständnis. Leute haben sich nicht mit dem Fall auseinandergesetzt und da kommt diese Frauenfeindlichkeit und Misogynoir auch raus, oh, sie wollte eh nur das eine, sie hat doch den Lifestyle genossen etc., aber das entschuldigt er nicht, was er gemacht hat. Also er wurde in einem Zivilprozess angeklagt und da geht es ja in der Regel um private Streitigkeiten zwischen Personen oder Organisationen. Also wäre es in einem Criminal Court, also bei Strafsachen, dann gibt es ja ein Interesse der Gesellschaft, weil man davon ausgeht, dass die Person, die angeklagt ist, eine Gefahr für die Gesellschaft darstellt. Mhm. Bei zivilen Prozessen kommt man nicht ins Gefängnis, aber man kann im Laufe der Verhandlungen ins Gefängnis kommen, wenn man sich nicht an Auflagen erhält, zum Beispiel nicht zur Ladung kommt und noch viele andere Sachen. Bei einer Strafverhandlung oder Strafprozess ist es so, dass danach das Gefängnis als Folge kommen kann. Und die Leute meinten, dann warum ist sie nur auf Geld gegangen? Weil sie hat es so gemacht mit ihren Anwälten, da hast du es mir auch gesagt, dass es da ein Eck gab, der ausgelaufen ist. War es nicht letzten Freitag? Was hat das nochmal damit auf sich? Nur kurz für den Kontext.
Dieser Act wurde im Rahmen der ganzen MeToo-Bewegung quasi ins Leben gerufen und der galt für ein Jahr. Und innerhalb von diesem einen Jahr konnten alle Betroffenen von sexualisierter Gewalt, Domestic Violence etc., dessen Fälle unter normalen Umständen schon längst verjährt waren, also auch Cassies Fall ist beispielsweise einer, der eigentlich schon verjährt ist, aber unter diesem Act konnten sich alle Personen, die davon betroffen sind, nochmal melden und quasi Anklage erheben. So, und dann würde das Ganze aufgerollt werden. Und Cassie hat sich quasi mit ihren Anwälten eine Woche vor Ablauf dieser Frist gemeldet und die Klage eingereicht. Also, um das nochmal nachzuvollziehen, wir haben ja gerade auch gesagt, dass wir hier von einer toxischen Beziehung sprechen, in der wir ein sehr hohes Machtgefälle haben. Ja, wegen Geld, Altersunterschied, Macht innerhalb der Industrie etc. Und klar, irgendwann, also zu dem Zeitpunkt der Anklage war Cassie schon nicht mehr mit Diddy zusammen, sondern schon getrennt. Und wenn man sich fragt, warum ist sie denn nicht gegangen oder warum ist sie so lange dort geblieben, das resultierte daraus, dass sie sich irgendwann, so steht es in der Schrift zumindest geschrieben, laut ihrer Aussage, machtlos gefühlt hat und wusste für sich, dass Diddy irgendwie bei der Polizei zu melden etc. nichts ausmachen würde. Und wenn wir uns die Industrie anschauen, das ist ja jetzt diese ganze MeToo-Debatte etc., das sind ja neue Entwicklungen, die dazugekommen sind. Ich glaube, in dem Maße hättest du das gar nicht machen können in den, 2012, 2013, nicht. 2014.
Und ich bin noch der Meinung, dass eine Person, die häusliche Gewalt und sexuelle Gewalt erlebt hat, das ist meine persönliche Meinung, immer wieder zurückkommen könnte, dass da ein Rahmen, ein Fenster ist, dass sie immer wieder Kompensation verlangen können. Weil für mich ist sowas unverzeihbar. Cassie war, beziehungsweise ihre Anwältinnen waren clever, die haben Diddy verklagt unter der Commercial Liability Insurance, zu Deutsch einer gewerblichen Haftpflichtversicherung. Sie als Angestellte im Imperium vom Diddy und Diddy quasi als Geschäftsführer. Und dadurch wurde nämlich etwas getriggert, weil er ja als Geschäftsführer und der Direktor angeklagt wurde. Und das nennt sich Directors and Officers Insurance bzw. Versicherung. Also zu Deutsch Organ-Manager-Haftpflichtversicherung. Und das haben Führungskräfte in ihrer Firma, aber getrennt von der Firma, wenn die ein Fehlverhalten oder Missachtung von Auflagen vorgeworfen wird, dass sie sich so schützen können mit ihrem Vermögen etc. Aber dadurch, dass sie nicht nur ihn als Privatperson angeklagt hat, sondern ihn auch in seiner Rolle, sind all seine Firmen nun komprimiert. Das heißt, die Interessen von der Firma, das heißt, die Investoren und auch die, so wie die Firma versichert ist, sagt ihm, ja, du musst jetzt zum Beispiel von Revolt, von da zurück, von der Firma, von der zurückgetreten ist, du musst zurücktreten, sonst werden wir nicht eure Versicherungsauflagen erneuern, weil er eine Last für die Firma da. Und es zieht sich dann durch jede Firma durch, wo die dann sagen, er muss zurücktreten. Und jetzt kommt der nächste Aspekt. Du hast dann auch das Recht, eine Demand Letter zu schreiben, das heißt ein Aufforderungsschreiben. Und mit dem haben sie das volle Ausmaß in Entschädigung, also gemäß der gewerblichen Haftpflichtversicherung verlangt. Und wenn du das verlangst, wenn du das machst und auf Dillys Seite sagen die Anwälte, no, wir wollen das nicht, dann geht es vor das Gericht. Und wenn das Gericht sich entscheidet, das findet statt, nehmen wir mal an, Cassie hätte 30 Millionen, das war die Nummer, die im Internet war, der Preis im Internet genannt wurde, verlangt. Und das Gericht entscheidet sich jetzt und sagt, sie muss jetzt 120 Millionen zahlen. Da muss Diddy 120 Millionen zahlen und die Firmen auch die Anwaltskosten, weil er ja auch als CEO, als Geschäftsführer angeklagt wurde, und diese 30 Millionen. Und die denken sich dann natürlich, warum sollen wir für etwas zahlen, was du als Officer Director gemacht hast? Und innerhalb von 24 Stunden kam es ja zu einer Einigung, zu English Settlement. Da gibt es nochmal zwei Dinge. Er wurde in New York wie auch in Kalifornien angeklagt. In New York ist es so, dass wenn eine Einigung innerhalb von 21 Tagen seit Anklage stattfindet, dann kann kein Non-Disclosure Agreement, also keine Geheimhaltungsvereinbarung unterzeichnet werden. Das heißt, Cassie könnte jetzt über den ganzen Fall ein Buch schreiben und über Generationen oder sie über viele Jahre zum Beispiel jetzt noch ihre Freundinnen, Familie, Kinder, die sie haben möchte, unterstützen damit und noch gut davon leben. Was, wenn wir zurückkommen zu meiner Meinung vorher, auch ihr gutes Recht ist. Es ist ja ihre eigene Geschichte, weil ihr wurden wertvolle Jahre ihres Lebens beraubt. Deswegen sollte es da keine Verjährung meiner Meinung nach geben, wann sie das claimen kann, besonders unter den Umständen und dem Machtgefälle. Der zweite Staat war Kalifornien. Mit Kalifornien ist das nächste, dass es kann kein Non-Disclosure oder Geheimhaltungsvereinbarung festgelegt werden, wenn es sich um eine Straftat handelt, wenn man einer Straftat bezichtet wurde oder einem Vergehen hier im Zivilprozess, was auch bei Diddy jetzt der Fall ist. Warum? Weil es im öffentlichen Interesse ist, zu wissen, was diese angeklagte Person gemacht hat, damit man sich als Zivilgesellschaft davor schützen kann. Das heißt, das ist in New York nicht so. Das ist in Kalifornien und New York. Das, was sie gemacht haben, und dadurch, dass er sich so schnell zu einer Einigung kommen wollte, Diddy, lässt einen aufhören. Und das, was 50 Cent macht, 50 Cent hat auch sehr viel Macht. Was zeigt es? Wenn eine Größe wie 50 sprechen muss, dass man dem glaubt, was heißt es dann für die ganzen anderen über die Jahre, die was sagen wollten, sich auch dagegen entschieden haben, vielleicht auch aus eigener Sicherheit, weil sie Familie involviert haben, wie gefährlich Sean Combs bzw. Diddy sein kann?
Naja, das ist eine sehr wichtige Frage, die man sich da stellen muss. Die habe ich mir auch gestellt und habe mir mal in dem Dokument ein bisschen genauer angeschaut und mich mal ein bisschen mehr drauf gestützt, was haben eigentlich die anderen gemacht?
Schieß los, ich bin ganz Ohr.
Wir haben Roger Bonds, das ist ein Security-Staff von Diddy. Und er hat irgendwie mehrfach auch versucht, Cassie und Diddy zu separieren. Gerade wenn Diddy wieder so Phasen hat, wo er so krass auf die eingeschlagen hat. Dann haben wir Leute, die potenziell davon gewusst haben. Dann wird beispielsweise auch gesagt, dass, also ich weiß nicht von wie, ich glaube, Diddy selbst soll die Beziehung zu Cassie beschrieben haben als Whitney und Bobby mäßig. Und andere wiederum haben die Beziehung verglichen mit Tina und Ike. Also weißt du, so Personen von außen haben schon gesehen, okay, this is the level we're talking about, the level of toxicity we're talking about, mit dem man das vergleichen kann. Dann haben wir aber auch so, ne, also sein Security Staff generally wusste davon, er hat beispielsweise an ihrem Geburtstag soll er sie auch mit seinem Security Staff quasi in eine Ecke gedrängt haben und forcefully von ihrem Geburtstag weggezogen haben. Man sieht, es sind andere daran beteiligt, die unter ihm stehen, die mit ihm arbeiten, wo also auch ein Machtgefälle ist, wo wir auch davon reden, dass Diddy die Person ist, die finanziell quasi diese Familien ernährt und die in irgendeiner Art und Weise abhängig oder in Abhängigkeit zu ihm stehen und die dann darin involviert sind. Und dann aber auch so Sachen wie sein Head of Security wusste davon und eine Assistentin wusste auch davon. Es wird sogar auch gestated, dass sie angefangen hat zu weinen, als sie Cassie mal gesehen hat und sie so, ne, voller Bruises und blauen Flecken war. Also viele Personen innerhalb dieser Konstellation, die unter Diddy arbeiten, wissen davon oder wussten davon. Wollen aber vielleicht nichts machen, wollten nichts machen, aber konnten sehr wahrscheinlich auch einfach nichts machen. Einfach weil man in dieser Abhängigkeit halt steht.
Es zeigt ja auch wieder, dass Misshandlung, häusliche Gewalt, sexuelle Gewalt Community-Projekte sind. Das ist selten nur eine Person. Da sind immer mehr als 1, 2, 3, 4 Leute involviert. Das sind immer Leute, die es wissen, Leute, die es durchgehen, durchlassen, Leute, die es beobachten, Leute, die selbst auch mitmachen. Und das schützt dann am Ende die Drahtzieher oder die Drahtzieherin in dem Ganzen. Es fängt immer scheinbar harmlos an, es ist nie harmlos, bis es dann alarmierend wird, wo man dann halt die sichtbarste Form sieht und das ist dann zum Beispiel am Körper mit einem blauen Auge oder etc.
Ja, es ist halt ein sehr spannender Fall, tatsächlich. Der jetzt natürlich auch wieder als Konsumentin die Frage aufwirft, wie gehe ich damit um? Wie gehe ich damit um, dass der Künstler sich im besten Fall, vertrete ich diese Werte nicht, und dass er sich entgegen meiner eigenen moralischen Vorstellungen und Werte verhält? So dieselbe Frage, die wir uns bei R. Kelly gestellt haben, dieselbe Frage, die wir uns bei, wir wahrscheinlich schon mal gar nicht, weil I'm gonna exclude us both, aber die andere sich bei Till Lindemann gestellt haben. Das ist jetzt hier dieselbe Frage, die einem begegnet.
Wir sind doch in einem Zeitalter, wo es immer mehr rauskommt, wo diese Fälle mehr an Öffentlichkeit gewinnen, wo es nicht mehr so leicht versteckt werden kann, eben durch diese Sichtbarkeit von Personen der Öffentlichkeit und die Öffentlichkeit auch ins Digitalisierte übergegangen ist. Ich finde, es ist eine Möglichkeit, es ist sehr viel Opportunität. Würde ich sagen, das hat mehr Opportunitäten als Nachteile, weil oftmals wird dann auch gesagt, ja, aber was ist mit Fehlanzeigen etc. Wenn man die Statistiken dazu anguckt, da sind die so viel geringer, als es immer hochgepusht wird.
Ich bin einfach nur sehr gespannt, wie das jetzt die Musikindustrie weitergehend prägen wird und wie es sich vielleicht auch auf andere Fälle nochmal übertragen wird.
Auch hinzufügen, wenn ihr Jonas über solche Themen sprechen hört, im Konjunktiv, wenn wir sagen, Diddy wurde vorgeworfen, Cassie hat gesagt, hat proklamiert und so weiter und so fort. Das ist nicht die Meinung von Jonas, denn ihr müsst verstehen, dass da richterliche Entscheidungen dahinter stecken. Das sind oftmals laufende Prozesse. Das heißt, wenn man etwas behauptet und es wurde gerichtlich eben, es kam gerichtlich noch nicht zu einem Entscheid, dann könnte man dafür angegriffen werden rechtlich, als Diffamierung, dass man den Namen, jetzt mal banal ausgedrückt, in den Schmutz gezogen hat. Und da macht man sich als Journalist eben angreifbar. Nachdem es aber per Gericht entschieden wurde, dann kann man sagen, P. Diddy hat X und Y getan und die Person war involviert. Aber solange der Prozess ist, wird stets im Konjunktiv gesprochen von, oder es werden Quellenreferenzen genannt. Das ist der Grund, warum wir nicht sagen, er ist schuldig oder dies und jenes, weil wir das laut Beschluss jetzt noch nicht wissen. Aber es deuten viele Indizien in diese Richtung, dass das, was passiert ist, auch so stattgefunden hat, weil es anscheinend auch Video, Bildmaterial, etliche Zeugenberichte gibt. Aber macht euch da ein eigenes Bild. Das wollte ich mal an dieser Stelle nur sagen, was die Leute wundern, warum wir so in Gänsefüßen abstrakt drüber sprechen. In dem Sinne, folgt uns, liked unsere Beiträge auf den sozialen Medien. It was always a pleasure, wie immer, wieder hier mit Tari zu schnacken und wir sehen uns beim nächsten Mal.